I'd love to get you on a slow boat to China. All to myself.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von China Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist etwas Spektakuläres passiert, was die meisten Hörer hier ungefähr so interessiert wie der Wasserstand der Saale bei Kalbe. Baby Metal und Bring Me the Horizon haben endlich das Live-Video von Kingslayer herausgebracht. Ja, das habe ich heute Morgen in meiner YouTube-Playlist gefunden und ich war glücklich. Wer sich damit nicht auskennt, jetzt einfach weghören. Es gibt Gott sei Dank hier Kapitelmarken. Dieses Stück war eigentlich schon seit 3 Jahren irgendwie in der Mache und es gibt auch viele Geschichten darum, egal wie, auf jeden Fall wurde das im November dann in Tokio aufgeführt und von da an ist das Netz natürlich übergequollen mit haufenweise Bootlegs, mehr oder weniger schlecht, auch vom Sound her schlecht, und Bring Me the Horizon und Baby Metal haben sich jetzt erbarmt und haben das Ding tatsächlich auf YouTube rausgehauen. Ich meine, irgendwann wäre das doch so passiert, dann wäre wahrscheinlich ein halbwegs professionelles Video von irgendeinem Bootlegger erschienen. Für mich ist das insofern wichtig, weil ich nämlich gerade die Playlist mache für die Songs, die ich mitnehme auf unserer Van-Tour. Ich habe das ja schon mal vor einiger Zeit erwähnt, wir machen eine Tour durch Europa im Auftrag von Echo Worthy und da geht es darum, Solarprojekte in ganz Europa zu besuchen, die vielleicht ein bisschen speziell sind oder auch gewöhnlich sind, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und wir machen dann so einen Film darüber, beziehungsweise mehrere Filme. Und da werden sich dann auch unsere Podcast-Folgen so ein bisschen drum drehen. Naja, und für diese Tour brauche ich natürlich ordentlich Musik, weil es sind schon so ein paar Kilometer. Also nur mal zur Information. Wir starten in Rostock, fahren dann nach Frankfurt, von Frankfurt in die Haute-Provence, da so in die Gegend von Avignon ungefähr. Von dort geht es dann weiter nach Mailand, von Mailand runter in die Abruzzen, von den Abruzzen dann hoch nach Venedig, von Venedig dann rüber nach Slowenien, da gibt es einen sehr wichtigen Termin mit einem Solarbootbauer, von dort weiter nach Ungarn und zwar auch ziemlich weit in den Osten von Ungarn hinein, von dort dann nach Graz, von Graz an den Bodensee, von dem Bodensee nach Frankfurt mal wieder, von dort dann an die Müritz und von der Müritz zurück nach Rostock. Also sind ein paar Kilometer und da braucht man natürlich auch ein bisschen Musik und entsprechend, ja, mache ich eben auch immer, wenn ich mal Zeit habe, diese Playlist und lade mir da alles rauf, was ich in dieser Zeit hören mag. Und ja, da sind natürlich sehr viele sehr schöne Titel dabei, aber der hier hat mir noch gefehlt. Also Baby Metal und Bring Me the Horizon Kingslayer. Ich glaube, ich werde das verlinken in den Shownotes. Ja, okay. Nächstes Thema. Die Visa-Story nenne ich das mal. Das geht weiter. Und zwar hat China jetzt die Preise für Visa in EU gesenkt. Wenn man also zum Beispiel ein Arbeitsvisum braucht oder länger als 15 Tage nach China möchte, braucht man ja immer noch ein Visum. Und das wurde in den letzten Jahren immer teurer. Übrigens auch die Deutschen hier. Ich habe für meinen neuen Pass auch dermaßen viel bezahlt. Ich war etwas überrascht, wie da die Preise angezogen sind. Gut, das ist ein Service, den nutzt man nicht so oft und ich zahle ja auch keine Steuern in Deutschland, insofern ist das auch legitim. Aber bei so Visakosten frage ich mich doch manchmal, ob das nicht auch ein Geschäftsmodell ist. Egal, die Chinesen haben es gesenkt von 60 Euro auf jetzt 45 Euro. Ist jetzt nicht so viel billiger, aber immerhin. So, und Singapur ist nun auch visafrei für Chinesen. Also Malaysia war ja schon angekündigt, nun auch Singapur. Und das ist natürlich schön. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass in ganz Südostasien sehr viele chinesische Diasporen existieren. Zum Teil wirklich schon sehr lange auch. Und die haben auch wirklich interessante Geschichten. Da müsste ich vielleicht auch mal irgendwie was drüber erzählen an anderer Stelle. Ich glaube, 80% der Bevölkerung in Singapur sind Chinesen. Und Chinesisch ist wohl auch eine Amtssprache. Auf jeden Fall Englisch natürlich. Ich denke auch Malai und Hindi. Ob die noch mehr Amtssprachen oder Geschäftssprachen haben, weiß ich nicht. Aber Chinesisch ist natürlich wichtig, übrigens mit vereinfachten chinesischen Zeichen. Also nicht das traditionelle Chinesisch, das in Taiwan, Hongkong und ich glaube auch in Macau verwendet wird, sondern das Vereinfachte. Das zur Visa-Story, ich bin mir sehr sicher, dass das noch weitergeht. Es werden wahrscheinlich so nach und nach immer mehr Länder da jetzt aufschließen. Ich bin ja mal gespannt, wann in der EU das irgendwie so ankommt. Es ist wirklich so, bei Leuten, die jetzt nicht diesen Podcast hören, aber mit denen ich so zu tun habe, die sind dann immer ganz überrascht, wenn ich sage, ja, du kannst doch visafrei nach China kommen. Und die dann so, was? Wieso sagt mir das keiner? Und ja, ist so. Auch in den entsprechenden Foren und Gruppen, wo es dann darum geht, mal nach China zu reisen oder so, sehe ich dann immer wieder Überraschungen. Ja, wird eben nicht groß publiziert in Deutschland, warum auch immer. Schade, kann man nicht ändern. Ich auch nicht. Dazu ist meine Reichweite bei weitem nicht weit genug. Aber am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn die Leute, die sich für eine Reise nach China interessieren, die erwartet dann eine Überraschung. Huh, visafrei. Ja, wie schön. Also, das ist ja auch nicht schlecht. Was ich in der letzten Folge vergessen habe bei Reisen nach China, das ist die Reise in Gruppen. Ich bin in der gesamten Folge davon ausgegangen, dass wenn man nach China reist, das allein macht, beziehungsweise mit einem Partner oder einer Partnerin. Aber ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, mit einer Reisegruppe zu kommen. Und das ist aber gar nicht so schlecht, wenn man das macht. Erstens habe ich von ehemaligen Reiseleitern gehört, dass das immer sehr lustig ist, aber eben auch von Leuten, die in Reisegruppen gereist sind, dass das auch schön sein kann. Natürlich gibt es da eine Gruppendynamik und sind so Sachen, die einen stehen früher auf, die anderen später, auf manche muss man am Bus immer warten und. Also all diese Sachen, die eben so zu Reisegruppen gehören. Aber ja, man kann das eben auch so nehmen, wie es ist und sich darüber amüsieren oder wie auch immer. Also Reisegruppen reisen finde ich okay. Und ich bin die erste Zeit in China auch nur mit Reisegruppen gereist, mit chinesischen Reisegruppen. Das war ganz schön, würde ich heute natürlich nicht mehr machen, weil es gibt natürlich ein Programm und dem kann man sich auch nicht so komplett entziehen oder sollte man sich auch nicht komplett entziehen. Und insofern sind es zwei verschiedene Arten zu reisen. Man kann das vielleicht sogar ein bisschen splitten, dass man sagt, ich fahre eine Woche mit einer Reisegruppe, zum Beispiel nach Huangshan, das hatte ich übrigens auch nicht genannt in der letzten Folge, also dieses Avatar-Gebirge. Und eine Woche reise ich dann in diesem Dreieck, Suzhou, Nanjing, Hangzhou und Shanghai vielleicht noch, alleine umher, weil dort kann ich wirklich alleine reisen, da brauche ich echt keine Reisegruppe. Aber Huangshan, na, das ist schon ein bisschen komplizierter, wenn man das alleine machen will, geht natürlich, aber ja, mit einer Reisegruppe ist es vielleicht auch schöner. Und für Reisegruppen gibt es auch Anbieter, auch in Deutschland. Viele haben das Handtuch geworfen zu Beginn von Corona, also da waren ja doch gerade in Hamburg einige größere Reiseunternehmen aus China, die sich auf deutsche Touristen spezialisiert haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder auferstehen, aber da könnt ihr mal zum Beispiel bei Facebook bei Ulrike, also Reisen nach China, nachfragen. Sie selber hat auch bei so einem Reiseanbieter mal gearbeitet, wie das da gerade ist. Also ich denke, da kommen jetzt einige Firmen wieder zurück, die dann auch so ein bisschen maßgeschneiderte Touren anbieten. Übrigens auch natürlich nach Xinjiang, Tibet und in den Norden von China oder auf die Qinghai-Ebene oder irgendwie sowas, was schon ein bisschen spezieller ist und auch deutlich mehr Vorbereitung bedarf. Also, wo ich letztes Mal auch gesagt habe, dass das keine Anfängertouren sind. Mit einer Reisegruppe kann man das natürlich auch beim ersten Mal China machen. Warum nicht? Da kümmern sich dann andere um die Schwierigkeiten. Über Preise, Seriosität und all diese ganzen Sachen weiß ich nichts. Also da kann ich echt nichts zu sagen. Da sind hier echt alle Angaben ohne Gewähr. Aber wer mir dazu was reinwerfen will, immer gerne. Apropos, das gilt auch ganz generell. Wer Hinweise hat, was ich hier an Themen mal so aufblättern soll, dann schmeißt das ruhig rein. Vielleicht kann ich da einigermaßen zeitnah drauf reagieren. Wie gesagt, es ist ja hier ein Tagebuch, das heißt, ich berichte vor allen Dingen erstmal über mich selbst, aber ich nehme auch immer mehr Sachen von außen mit rein. Das habe ich ja letztes Mal erklärt, warum wir das Konzept so ein bisschen aufgebohrt haben und da kommen nächstes Jahr noch viele andere schöne Sachen auf uns zu. Also Themenvorschläge, Audiomeldungen, Kommentare etc. kann alles gerne hierher gesendet werden. Nächstes Thema, das Oktogon. Darüber habe ich in der letzten Folge erzählt und ich habe auch erzählt, dass ich vielleicht mal irgendwann einen Film machen werde. Ich habe den Film gemacht. Der Film ist online und er ist irgendwie was mit 1 Minute und ein paar Sekunden, 40 Sekunden oder irgendwie so. Also sehr kurz. Aber ich habe ein bisschen was dazu erzählt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, als ich in der letzten Podcast-Folge erzählt habe. Ich werde den hier in den Shownotes auch nochmal verlinken. Also Octagon-Film ist fertig. Es gibt noch so ein paar Filme, die ich gemacht habe, die ich noch nicht fertig habe, also noch nicht geschnitten habe und hochgeladen habe. Grundsätzlich habe ich jetzt aber mal die ganzen Malatang-Filme auch auf meinen Account gezogen. Das waren so 30 Filme ungefähr. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass etliche Leute den Kanal unsubscribed haben. Also mein YouTube-Kanal, der hat jetzt 444 Subscriber. Das ist nicht so viel. Da könnten ruhig noch ein paar kommen. Ich habe diesen ganzen Kanal aber auf unkommerziell gestellt, das bleibt ja auch. Also ich werde auch in Zukunft mit diesem Kanal kein Geld verdienen wollen. Trotzdem, mehr Reichweite ist natürlich nicht schlecht. Das ist dann auch ganz angenehm, wenn man mal sieht, dass sich das jemand anguckt, beziehungsweise dass es einem gefällt. Also da sind jetzt insgesamt 70 China-Videos. Ich war selber überrascht, wie viele das mittlerweile sind, aber über verschiedene Jahre hinweg natürlich. Und auch in der Qualität, in der Länge, in allem sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Sie werden immer besser, das kann ich schon mal sagen. Aber ja, das ist eben ein privater Kanal und kein kommerzieller Werbekanal. Da würde das sicherlich anders aussehen. Aber mir gefällt es so, wie es ist, beziehungsweise ich schraube ja immer ein bisschen dran rum. Aber auch da, wer Verbesserungsvorschläge hat, eben auch zum Podcast oder zu diesem Videokanal, immer her damit. So, und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Es geht um Bücher. Weil so kurz vor Weihnachten sind Bücher natürlich interessant. Ich habe in der Folge 155 Bücher nach China ja auch mal darüber gesprochen, dass es eine sehr starke Imbalance gibt zwischen Büchern, die von Deutschland nach China gesendet werden, also übersetzt werden, versus Bücher, die von China nach Deutschland übersetzt werden. Deutschland pumpt tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Bücher nach China. Das ist ihr größter Exportmarkt. Und von China nach Deutschland, das ist geradezu vernachlässigbar wenig. Ich glaube, ich habe mal irgendwo eine Zahl gehört, insgesamt sollen nur 600 Bücher von China nach Deutschland gelangt sein, also Übersetzungen. Das ist geradezu lächerlich, wenn man sich das überlegt, wie viele Bücher hier tatsächlich jedes Jahr rauskommen. Und ich habe auch festgestellt, so ein bisschen in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass die Verlage, also die größeren Verlage, die man so kennt, eben da doch sehr einheitlich sind in ihrer Auswahl. Also es geht immer irgendwie um Kritik an irgendwelchen Parteibonzen, irgendwie um Kulturrevolution etc. pp. Dazu muss man sagen, dass diese Bücher in China eigentlich kaum noch jemand liest, weil es Geschichte ist, das liest man mal irgendwann, aber meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben einen sehr hohen Buchverbrauch, also ich brauche pro Woche mindestens 2 Bücher und bei ihr ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also das ist so unser Leseverbrauch. Ja, und da wären wir natürlich bei diesem hohen Leseverbrauch relativ schnell fertig, wenn wir nur solche Kulturrevolution-Dingensbummens lesen würden. Und das will man ja auch nicht immer zu lesen. Man will ja auch mal leichte Kost haben. Und wenn man sich mal so die Fernsehlandschaft in China, Korea und Japan anguckt, die ist natürlich auch so ein bisschen dominiert durch diese ganzen eher seichten Telenovelas oder Soaps, wie auch immer, Dramas, K-Drama oder so. Und das ist schon sehr leichte Unterhaltung, die nicht unbedingt schlecht ist. Also das kann man gar nicht sagen, dass sie irgendwie unterirdisch blöde ist oder so. Nee, die ist durchaus schön und man liest das natürlich auch vielfach. Und ich würde schon sagen, der größte Teil der Bücher, die hier jeden Tag herauskommen, also diese drei Märkte oder überhaupt das konfuzianische Asien, liest eben sehr viel. Da sind eben auch Millionen Bücher darunter, die eben leichte Kost sind. Leichte Krimis natürlich auch. Es gibt hier jetzt gerade in Japan eine coole Krimiserie, bei der auch Anno mitspielt. Es ist eigentlich keine richtige Krimiserie, spielt nur in so einem Kommissariat. Aber egal, also die meisten Bücher, die herauskommen, haben eben nicht dieses eine Thema, was die deutschen Verlage regelmäßig kolportieren und das schon so ein bisschen mörr ist. Also ja, ich habe das alles gelesen und das ist auch interessant und man sollte auch über diese Zeit Bescheid wissen, bla bla bla. Aber ich möchte jetzt nicht meinen gesamten Buchkonsum nur damit irgendwie befriedigen. Für mich ist es natürlich schwierig, da jetzt irgendwie was herauszubekommen, denn ich lese die Bücher nicht im Original. Das heißt, ich bin auf meine Frau angewiesen, die zum Teil ja eben auch Übersetzungen macht, die mir dann den Inhalt so zusammenfasst, also mein privates Blinkist sozusagen. Aber ein paar Bücher findet man dann doch in diesem Meer von eher unwichtigen Sachen. Aber bevor ich dazu komme, wenn man über chinesische Bücher spricht, dann wird immer dieser Kanon erwähnt, die vier Klassiker. Also erstens vier Klassiker, das würde ich mal sagen, kann man vergessen, weil es sind eigentlich sechs. Und jeder Sinologe schlägt jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Letztendlich sind diese Klassiker oder ist dieser Kanon eine Marketingmasche. Also das ist etwas, was man sich vor ungefähr 700 Jahren ausgedacht hat, dass man damit richtig cooles Marketing machen kann. Wir haben eben die All-Time, in diesem Falle wirklich All-Time-Favorites, zusammengefasst und zusammengeschnurrt eben auch auf sechs Bücher. Wir haben bestimmte Verlage, die das veröffentlichen dürfen und die verdienen sich jetzt mal eben dumm und lustig daran. Es gibt natürlich viele andere Bücher, die zum Beispiel besser sind. Und man kann da jetzt ewig drüber diskutieren. Ich nenne mal diese sechs Bücher. Das ist von 1390 die Geschichte der drei Reiche, 1573 die Räuber von Liang Shanmo, 1590 die Reise nach Westen, 1750 der Traum der Roten Kammer. Und dann kommen noch zwei, ja, die Apokryphen sozusagen hinzu. Das ist die 1596, die Pflaumenblüte in der goldenen Vase oder in Deutschland vielleicht besser bekannt, diese Erotik-Stories aus Jing Peng Mei. Und 1749, die inoffizielle Geschichte des gelehrten Waldes. Ja, das ist dieser Kanon, der eben so wild vermarktet wird. Und ich persönlich habe die alle gelesen, aber ich finde, also wenn man jetzt keinen Bock hat darauf, dann sollte man aber auf jeden Fall die Reise nach Westen lesen. Die gibt es endlich auch in der deutschen Übersetzung. Dank Frau Lüdi Kong, habe ich in der Folge 155 ja auch erzählt. Und dann sollte man die inoffizielle Geschichte des gelehrten Waldes lesen, meines Erachtens. Also diese beiden Bücher würde ich jetzt direkt empfehlen. Die anderen sind auch schön. Und wer erotische Geschichten mag, ja, dann eben Jing Peng Mei. Das wurde übrigens in der DDR in diesem Magazin, das hieß tatsächlich das Magazin, abgedruckt als erotische Geschichte. Die hatten so eine Rubrik erotische Geschichten, die war für Pubertierende besonders interessant, weil dahinter waren dann auch immer noch Aktbilder. Also der eine oder die andere erinnert sich noch daran. Das Magazin war so ein Reader's Digest und es war gar nicht schlecht, muss man mal dazu sagen. Und da wurde auch diese Geschichte mal irgendwann abgedruckt. Ja, okay, also soweit dazu. Und wie gesagt, ich würde die Reise nach Westen empfehlen. Einfach auch, erstens ist es natürlich ein Klassiker, den man vielleicht gelesen haben sollte, aber noch wichtiger ist, wenn man den Zugang zur asiatischen Popkultur haben will, dann kommt man daran nicht vorbei, weil die kommt ohne die Reise nach Westen und umgekehrt gar nicht aus. Das gilt übrigens auch für Korea und Japan. Und das zweite Buch, was ich nehmen würde, ist eben die inoffizielle Geschichte des Gelehrtenwaldes, weil das hier so ein bisschen in der Nähe spielt. Also Hanzhou, Suzhou, Nanjing. Und das ist ein Buch, das hat mich an etwas ganz anderes erinnert. Und zwar, der eine oder die andere kennt vielleicht noch die Commonwealth-Saga von Peter F. Hamilton. Und innerhalb dieser Saga gibt es eine Trilogie, das ist die Void-Trilogie. Und darin wiederum ist eine Geschichte, wo der Protagonist durch einen Wald zusammen mit den Silfen wandelt. Die Silfen sind, ja, Philosophiewesen, kann man sagen. Die interessieren sich eigentlich für überhaupt nichts, außer für die innere Einkehr. Also für die wirklich wichtigen Sachen oder wie auch immer. Also die Silfen sind auch so innerhalb dieser Commonwealth-Saga so ein Mysterium. Und der Protagonist zieht mit denen um die Blöcke, also durch den Wald. Und das hat mich sehr an diese Geschichte erinnert. Und ich frage mich echt, ob Hamilton nicht doch irgendwie da seine Inspirationen her hat. Aber ich habe mal in seiner Biografie geguckt, er ist also kein Englischprofessor oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich, sind da Überschneidungen, die wahrscheinlich zufällig sind, aber cool sind. Also wenn jemand die Commonwealth-Saga gut findet, der wird dann wahrscheinlich auch diesen Roman gut finden. Wie gesagt, 1749 ist schon Augenblick her, aber ist eher auf einer Metaebene angesiedelt und weniger in der aktuellen Kultur der Ming-Dynastie. Und jetzt kommen wir zu etwas aktuelleren Sachen, die ich auch gelesen habe. Ich werde aber auf jeden Fall einen Amazon-Link dazu tun, zu den einzelnen Büchern, weil da kann man sich dann nochmal selber durchlesen, um was es eigentlich geht. Ein Buch, was mir wirklich am Herzen liegt, das ist von Stefan Schomann, Letzte Zuflucht Shanghai. Das ist eine Liebesgeschichte und zwar geht es um einen österreichischen Juden und um eine Chinesin, die aus sehr gutem Hause stammt. Die lernen sich kennen und lieben. Er studiert dort an der Universität und sie auch. Und naja, wie das eben so ist, kommen sie zusammen. Aber beide Familien sind nicht wirklich begeistert von der Idee. Und es kommt auch zum Bruch mit der Familie. Und nach dem Krieg, also nach der Befreiung von den Japanern, beziehungsweise dem Kriegsende weltweit, beschließen sie auch, weder nach Österreich zurückzukehren, noch in China zu bleiben, sondern wandern dann nach Kanada aus. Und das Ganze hat auch wirklich ein Happy End. Sie versöhnen sich auch irgendwann wieder. Das kommt, glaube ich, im Buch nicht vor, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist also auf einer realen Geschichte aufgebaut. Die Protagonisten sind vor kurzem schon gestorben, aber Schomann hat ihnen eben dieses Denkmal gesetzt. Und es ist einfach eine Liebesgeschichte. Also mit diesen ganzen Wirren drumherum. Und man kann sich das ja schon so ein bisschen vorstellen, wie das so ist. Dann ein Buch, was auch so in die Zeit geht. Das ist auch so dieses Jazz-Zeitalter. Das ist die große Zeit von Shanghai mit den ganzen, naja, wer Kung Fu Hustle kennt, weiß, was ich meine. Also mit den ganzen Gangs und so. Eine ziemlich brutale Zeit eigentlich. Aber es ist natürlich auch eine sehr interessante Zeit für die Literatur. Und es gibt unzählige Bücher über diese Zeit. Und ja, dies ist so eine Art Krimi, kann man sagen, von Xiao Bai. Die Verschwörung von Shanghai. Auch sehr zu empfehlen. Dann ein Krimi von Rebecca Bradley, Temutma. Das ist ein Kriminalroman, der so ein bisschen, ja, mich hat das so ein bisschen an Haruki Murakami erinnert. Also es ist nicht so ganz in dieser Welt. Es ist, kann man sagen, Sci-Fi. Naja, also es ist auf jeden Fall von meiner Seite aus zu empfehlen. Und wenn wir schon mal zu Sci-Fi kommen, dann natürlich Cixin Liu, Trisolaris und Wandering Earth. Das brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Das kennen vermutlich schon alle, aber es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die er noch geschrieben hat. Mir ist Cixin Liu mittlerweile so ein bisschen zu lakonisch, also nicht exaltiert genug. Also wenn ich jetzt auch mal gerade so zurückdenke an Hamilton, das ist zwar eine völlig andere Klasse, aber und Cixin Liu, dann ist dieses Lakonische, übrigens wie sie auch beim Der Marsianer ist, ne, mir doch ein bisschen zu lakonisch, ehrlich gesagt. Ich brauche ein bisschen mehr Action vielleicht. Wer sich jetzt für Sci-Fi generell interessiert, also das ist jetzt echt nicht so meine Liga, da gibt es eine Anthologie von verschiedenen Autoren, die heißt Quantenträume. Ich werde den Link in die Shownotes tun. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es auch ein bisschen kürzer ist. Kurze Novelettas oder Kurzgeschichten sind und damit hat man natürlich auch so ein bisschen Abwechslung in dem Ganzen drin. Dann noch zwei Sachen, die jetzt hier wirklich nicht so richtig zugehören. Das ist natürlich Harry Türk. Hongkongs Leichen sind sehr tot. Harry Türk war ein DDR-Schriftsteller, der so Abenteuerliteratur gemacht hat. Es war einer der ganz wenigen, die Abenteuerliteratur gemacht haben, die auch tatsächlich die Leute gefesselt haben. Und ja, es war systemtreu und alles das, aber es gab auch so eine Agentenserie, so die ostdeutsche Antwort auf James Bond, die nannte sich Das unsichtbare Visier etc. pp. Das war eigentlich so ein sehr oft gelesener Autor. Und mich hat er geprägt natürlich. Also ich bin ja dort aufgewachsen. Ich konnte damals auch nicht wirklich einschätzen, wie systemdingens das ist. Aber ich fand's gut, ehrlich. Also gerade, weil es mich in Welten entführt hat, nach Asien, ins Mekong-Delta, unter Drogenbarone und so weiter und so fort. Also in dieser kleinen, abgeschlossenen DDR hatte man das nicht. Und so hat er mir so ein bisschen das Fenster geöffnet in die Welt. Und nach der Wende hat er aber weitergeschrieben. Und das ist jetzt ein Roman, Hongkongs Leichen sind sehr tot, mit noch ein paar anderen Romanen, die aus der Lim Tok-Reihe stammen, die wiederum ja so kurze Krimis sind, also so kurz sind die gar nicht, aber jeweils abgeschlossene Krimis sind, die in so einem, ja, Detective Mystery Environment existieren. Sehr schön, mir gefällt das gut und wie gesagt, das ist nur eine der Geschichten, aber wenn man das aufruft, dann findet man auch die anderen. Das gibt's, glaube ich, auch als Hörbuch. Und ja, last but not least, jetzt wird's wirklich absurd. Es gibt eine Taiwanerin, die britische Cozy Crimes schreibt. Sie ist in Taiwan geboren und in Taiwan aufgewachsen und hat dann aber irgendwann so eine Weltreise gemacht, also hat in Amerika gelebt, hat in England gelebt, in Oxford und wohnt jetzt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Katze in Australien. Und sie schreibt echte, klassische, englische oder ich sag mal lieber britische Cozy Crime. Und ich lese das sehr gern, aber Achtung, Disclaimer, es ist sehr seicht. Es ist seicht und es ist das, was man früher so ein bisschen zusammengefasst hat mit Chick Lit, also Literatur für Frauen oder so. Ich halte das natürlich für Quatsch und ich finde auch diese Bezeichnung so ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt. Aber damit man mal eine Einordnung hat. Es ist seichte Cozy Crime. Eine Frau hat einen Teashop und natürlich sterben um sie herum die Leute wie die Fliegen. Sie hat einen Freund, der ist Detective, aber sie mischt sich in diese Fälle mit ein und zusammen mit 4 Rentnerinnen löst sie eben am Ende all die Fälle und sie ist Katzenliebhaberin und ihre Katze Müsli hilft natürlich auch bei der Aufklärung der ganzen Geschichte. So, wer mich jetzt für komplett blöd hält, ja, so ist es eben. Okay, also Edge Y. Hannah und jetzt passend zu Weihnachten, süße Rache, frohes Fest. Kann ich sehr empfehlen. Mir gefällt das wahnsinnig. Die meisten wird das wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen und sie werden mich dafür hassen, dass ich das jetzt hier empfohlen habe. So, und dann kommen wir noch zu ein paar weiteren Büchern. Das darf natürlich nicht fehlen, weil Christian Y. Schmidt und Volker Hering haben natürlich auch so einige China-Bücher geschrieben. Und ich wollte eigentlich vorlesen, was sie mir geschrieben haben und welche Bücher und so weiter und so fort. Aber ich sehe, dass die Zeit schon so ein bisschen fortgeschritten ist. Deshalb werde ich das jetzt nicht vorlesen, sondern in den Shownotes findet ihr einen Text, der ist überschrieben mit unsere Weihnachtsbücher. Und ich lese mal die ersten paar Sätze vor. Wir wissen, es ist hart für euch, 2,5 Monate zu warten, bis wir wieder losradeln, um im zweiten Abschnitt unseres langen Fahrradmarsches unser Ziel in Yan'an im Nordwesten Chinas zu erreichen. Noch länger wird es dauern, bis ihr endlich das Buch zur Tour in den Händen haltet, das voraussichtlich erst im Frühjahr 2025 bei Ullstein erscheint. Doch niemand muss sich grämen, denn man kann sich die Zwischenzeit sehr gut mit unseren schon geschriebenen China-Büchern vertreiben, die sich auch wunderbar zu Weihnachten verschenken lassen. So, und den Rest des Textes verlese ich jetzt nicht. Das dann, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, und damit komme ich auch schon so ein bisschen zum Ende. Volker und Christian haben hier jetzt so ihren Reiseabschlussbericht. Also sie haben jetzt die ersten 2600 irgendwas Kilometer hinter sich gebracht und machen jetzt Winterpause und kommen dann im Frühjahr wieder. Und was dann vom letzten Mal bis zu diesem Mal passiert ist und was sie so für ein Fazit ziehen, das jetzt zum Ende. Und ich sag schon mal so weit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Hier sind wieder Volker Hering und Christian Hübschmann-Schmidt von Soweit die Füße radeln, der lange Fahrradmarsch auf den Spuren des Originalmarsches der Roten Armee durch China 1934, 1935. Und wir melden uns jetzt hier das dritte Mal, um zu verkünden, dass wir die erste Etappe, also den ersten Teil dieses Marsches geschafft haben. 1666 Kilometer sind wir gefahren und wie viele Höhenmeter?
Knapp 35.000.
35.000, ich habe das mal ausgerechnet, das ist 4-mal auf den Mount Everest.
Ja, und wir feiern so ein bisschen. Wir haben hier am Xiangfluss, aber es ist nicht der Xiangfluss, der berühmte Xiangfluss, sondern ein anderer Xiangfluss. Hier in Zuni, wir feiern so ein bisschen. Wir haben uns einen richtig grandiosen Öl gegönnt mit eingelegten Paprika und Sellerie, also Staubsellerie und Mangold und dann irgendwas mit Tofu und gefüllt. Aber es war ziemlich lecker. Feiern mit dem berühmten Snowbier, also Chiora-Bier, jeder eine Flasche, weil wir sind ja Sportler. Also es war schon ein ziemlich heftiger Ritt, den wir hier hinter uns haben, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und vor allen Dingen, was wir nicht geglaubt haben, dass es so interessant wird.
Ja, wir haben jetzt mal gerade schon überlegt, was eigentlich die Highlights auf dieser letzten Etappe. Wir haben ja von den ersten beiden schon berichtet, was Jennifer als der Umwerfer kaputt war und wir einen Ersatz da brauchten. Das hat ja alles gut geklappt. Aber was kam danach? Was waren die Highlights danach? Wir mussten wirklich überlegen, die drei oder vier besten Momente herauszufiltern, denn es waren einfach zu viele. Ganz toll war zum Beispiel in Ho-Chang ein pensionierten Oberst der Befreiungsarmee getroffen, der mit ein paar Jungs auf den Spuren des Langmarsches unterwegs war, genauso wie wir.
Ja, und der Schlagoberst ist auf dem Weg, das zu machen, was wir auch machen, aber eben zu Fuß, wobei wir nicht ganz sicher sind, ob er eventuell auch überbrückt, dass wir haben zwei Begleitfahrzeuge, aber wir kriegen immer wieder die Updates, also wir sind auf Weixin, also WeChat, auch verlinkt. Das heißt, wir kriegen immer die Updates. Ho-Chang war super und dann eben dieser lange Weg dann nach Zun-I runter auf den Wu-Fluss. Das war auch ein weiter Highlight. Und dann diese absurde Geschichte, Zun-I angekommen und hier wirklich das Zentrum des roten Tourismus. Hier war wirklich Halligalli angesagt, der revolutionäre Halligalli. Aber dann haben wir nochmal eine 700 Kilometer Runde gedreht von Zun-I Richtung Yunnan und das erklärt gleich Christian.
Wir haben diese Runde gedreht, weil die Rote Armee diese Runde gedreht hat, genauso wie wir natürlich, wir folgen ihr. Und viermal den Schilffluss überschritten hat. Offensichtlich, weil sie von allen Seiten von den Nationalisten bedrängt wurde. Wir wollten eigentlich nach Norden über den Yangtze, das haben sie versucht. Das ist nicht gelungen. Dann sind sie nach Westen, nach Yunnan ausgewichen. Da kamen sie auch nicht weiter. Dann haben sie wieder zurückmarschiert. Es ist ein ziemliches Hin und Her gewesen, dass es so extrem war. Also, dass es 600 Kilometer war, das haben wir vorher nicht gewusst. Aber haben wir uns dann eben halt erstrampeln müssen.
Ja, irgendwas zwischen 600 und 700. Wir sind jetzt bei 2.666 irgendwas in der Richtung. Und wie gesagt, also 35.000 Höhenmeter. Aber diese Runde hat sich gelohnt. Zwischendrin waren wir in der Toskana, jedenfalls hat Christian das so gesagt. Wir waren zwischendrin wieder in einem Spätsommer, sind also ein paar hundert Höhenmeter nach unten gefahren. Es war spektakulär und es war immer rechts und links sind wir immer, ohne es zu wissen teilweise, auf Spuren des Langen Marsches gestoßen. Teilweise grandiose Ausstellungshallen und teilweise einfach nur kleine Gedenktafeln. Also wirklich toll und das haben wir uns von vornherein nicht so erwartet.
Ja, hier war gerade eine große Schreierei. Ich glaube, ein Zechbrenner ist entwichen. Dramatik. Pur auch hier in Zun-I, wo wir wieder sind, wirklich eine auch extrem tolle Stadt, die so ein bisschen südfranzösisches Flair hat, finden wir.
Findet Christian.
Pappeln stehen hier rum. Es gibt einen schönen Fluss. Die Leute sind auch sehr weltstädtisch, fast muss man sagen. Allerdings haben wir natürlich auch den Kontrast erlebt, dass wir viel durch ländliche Gegenden gefahren sind, wo man uns mit offenem Mund angestarrt haben. Das ist hier in Zun-I nicht der Fall. Auf jeden Fall eine extrem schöne Stadt, die wir sehr empfehlen.
Ja, südfranzösisch, man muss nicht immer vergleichen, aber letztendlich ist es tatsächlich eine sehr, sehr spannende Stadt. Wir waren heute auf dem Markt essen. Eine Fressgasse, wie man sich das nur wünscht. Also es ist Ja, auch, wir haben auch einen kulinarischen langen Marsch hinter uns. Wir haben verdammt gut gegessen, egal ob jetzt wie hier. Jetzt kommt der Zechtrainer gerade zurück und schreibt mir. Wir haben hier wirklich super gut gegessen in der kleinen Schnitzsche und jetzt wie heute eher so ein Innenrestaurant. Und das unterstreicht so ein bisschen auch das, was Christian gerade gesagt hat. Sunni hat absolut Charme. Und wir freuen uns, dass wir dann Anfang März wieder hier zurück sind.
Ein weiteres Highlight, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, ist Mao Tai gewesen. Wir sind tatsächlich auf dem Weg nach Mao Tai auf einem sehr schön ausgebauten Radweg gefahren. Da kamen auch wieder südeuropäische Gedanken auf, Palmen bisweilen. Aber was anders war, war, wir sind an einer Schnapsfabrik nach der anderen vorbeigefahren. Wir dachten, die Schnapsproduktion würde sich auf Mao Tai beschränken, aber keineswegs. Und es werden laufend noch weitere Schnapsfabriken hinzugebaut. In der ganzen Gegend, es riecht auf 50 Kilometer nach Schnaps. So etwas gibt es wohl auf der ganzen Welt nicht nochmal.
Ja, und Christian hat sich gerade von der spärlichen einen Flasche Bier, die wir jeweils am Abend trinken, den letzten Schluck eingeschenkt. Und das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt durch. Also nicht mental, so ein bisschen auch vielleicht. Also es hat schon Tribut gezollt. Aber wir sind sowas von motiviert, weiterzumachen. Und es geht am 1. März wieder nach China und dann ab dem 2. sind wir dann in Chengdu und ab dem 3. März sind wir in Sunyi und dann warten unsere jetzt gut gepflegten und gewaschenen Räder wieder auf uns und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Folgt uns auf den entsprechenden Social Media. Ich denke mal, das wird noch verlinkt.
Und jetzt kommt Reklam.
HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com